Demokratie Online am 1. Juli 2012, am Mikrofon wie immer Silvia Schmidt. Und eigentlich hätte diese Sendung schon am 30. Juni im Netz sein sollen. Doch die Aufnahmen einer Solidaritätsveranstaltung in Hannover für Agent Orange Opfer aus dem Vietnamkrieg gehören untrennbar zum Thema Geld, Macht, Landraub. Bankraub statt Landraub stand bei den Blockupy-Protesten in Frankfurt auf einem Transparent, das Demonstranten vor dem abgesperrten Gelände der Deutschen Bank entrollt hatten. Diese Verbindung herzustellen erfordert keine Fantasie. Report Mainz berichtete November 2011 von einer Studie der Internationalen Menschenrechtsorganisation für das Recht auf Nahrung, FIAN, F-I-A-N. Demnach habe die Deutsche Bank über ihre Fondsgesellschaft DWS etwa eine Viertelmilliarde Euro in Firmen investiert, die sich am Landgrabbing, also an Landnahme, beteiligen würden. Die Deutsche Bank spiele beim Landraub eine herausragende Rolle. Nebenbei bemerkt, arbeitete Asma al-Assad, die Frau des syrischen Diktators, als Investmentbankerin unter anderem auch für die Deutsche Bank. Eine Verbindung von Unternehmen zu Sicherheitsmaßnahmen und Militärstrategien zu ziehen, ist auch nicht weiter schwer. Wer Alarmanlagen verkaufen will, muss eventuell in seinen Werbebotschaften übertreiben. Ein Beispiel der Arbeitsgemeinschaft Friedensforschung der Uni Kassel, genauer gesagt handelt es sich hier um die Rede zum Irakkrieg, die der damalige grüne Außenminister Joschka Fischer am 7. Februar 2004 auf der Münchner Sicherheitskonferenz hielt. Fischer, der vor ganz langer Zeit in der Nähe linksextremer Gewaltbereitschaft gestanden hatte, hat jetzt im Lebenslauf Namen drin stehen wie RWE, BMW, Siemens, Rewe. Fischer sprach auf der SIKO 2004 von einer, Zitat, umstrittenen Legitimationsbasis für diesen Krieg und stellte die vorangegangene Bedrohungsanalyse in Frage. Doch, Zitat, der Dschihad-Terrorismus ist selbst nicht mächtig genug, um seine politischen Ziele, nämlich die Destabilisierung des Nahen und Mittleren Ostens, direkt durchzusetzen. Deshalb versucht dieser Terrorismus, den Westen und an erster Stelle die USA in einen Krieg der Kulturen, der Westen gegen den Islam, zu verstricken, zu Überreaktionen oder gar falschen Entscheidungen zu provozieren, um so eine Destabilisierung des gesamten Nahen und Mittleren Ostens zu erreichen. Terror und asymmetrische Kriegsführung sollen dabei zweierlei bewirken. Einerseits sollen die eingesetzten Streitkräfte und die westlichen Öffentlichkeiten zermürbt werden, andererseits die Region in destabilisierendes Chaos gestürzt werden. Zitat Ende. Auf der SIKO 2004 waren zum Beispiel auch dabei der ehemalige US-Verteidigungsminister Donald Rumsfeld, energischer Verfechter völkerrechtswidriger Angriffe seit 2001 auf Afghanistan, seit 2003 auf den Irak, sowie von Antiterrormaßnahmen, die natürlich beauftragte Unternehmen begünstigen. Sogar Vietnam sollte in den sogenannten Krieg gegen Terror eingebunden werden und das, obwohl die Opfer von Agent Orange damals wie heute noch um Anerkennung und Entschädigung kämpfen müssen.
Zuallererst möchten wir an die vergessenen Opfer des Vietnamkrieges erinnern, die bis heute und noch über Jahrzehnte hinaus den Preis für diesen Krieg zahlen müssen. Und wir möchten zur Solidarisierung mit Ihnen aufrufen, einmal praktisch durch Spenden und vielleicht auch durch längerfristige Unterstützung von Hilfsprojekten für die Betroffenen, aber auch politisch-moralisch, indem wir Ihre Forderung nach juristischer Anerkennung ihrer Leiden als Folge eines völkerrechtswidrigen Krieges unterstützen. Die Beschäftigung mit den Langzeitfolgen des Vietnamkrieges sollte uns außerdem dazu bewegen, auch die Langzeitfolgen genauer zu betrachten, die die Kriege des 21. Jahrhunderts für die Opfer haben. Stichwort abgereichertes Uran. Noch wissen wir nicht, wie viele weitere Generationen in Vietnam durch den Einsatz von Agent Orange betroffen sein werden. Aber das ist auf jeden Fall nichts gegen die Halbwertszeit der Uranmunition, die jedes menschliche Vorstellungsvermögen überschreitet. Indem wir die Situation der Opfer in den Mittelpunkt stellen, wenden wir uns gleichzeitig gegen eine Entwicklung, in der Kriege auch unter deutscher Beteiligung wieder zu einem selbstverständlichen und akzeptierten Mittel der Politik werden. Unter Missachtung aller völkerrechtlichen Bestimmungen und des nationalen Rechts. Bezogen auf Deutschland sollten wir uns auf unsere wunderbare Verfassung zurückbesinnen und auf den Geist, in dem sie nach den Erfahrungen von Faschismus und Zweiten Weltkrieg entstanden ist. Last but not least muss es uns mit Sorge erfüllen, dass durch die neue Militärstrategie der USA, nämlich die Verlagerung der militärischen Präsenz in den pazifischen Raum, Vietnam möglicherweise wieder ins Zentrum der Auseinandersetzung geraten könnte. Wie schon in der Vergangenheit wecken die geostrategische Lage des Landes und der Reichtum an Bodenschätzen vor seiner Küste den Appetit verschiedener Länder. Es wäre nicht auszudenken, wenn Vietnam nach dem langen Kampf gegen die koloniale Unterdrückung und den Unabhängigkeitskampf gegen die USA erneut zum Schlachtfeld würde, statt endlich in Frieden zu leben und die Ressourcen des Landes für das eigene Wohl zu nutzen.
Sicherlich erinnern sich noch einige oder mehrere von Ihnen an die Giftgasunfälle in Seveso, in Italien. Das war im Jahr 1976 oder 1984 in Bhopal in Indien. Damals wurde Dioxin freigesetzt. Es ist stärker als alle bisherigen Gifte, zum Beispiel 500 Mal stärker als Strychnin. Die tödliche Dosis für Menschen beträgt 1 Millionstel Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Der amerikanische Krieg, den die Vietnamesen haben, ist nun seit fast 40 Jahren her. In diesem Krieg wurden 2 Millionen Vietnamesen getötet, 300.000 vermisst und mehrere hunderttausend Menschen in Laos und Kambodscha getötet. Dazu kommen auf amerikanischer Seite etwa 58.000 CIs und nochmal ebenso viele Menschen, also CIs, die sich aufgrund der Kriegserfahrung umgebracht haben. Es fielen insgesamt 13 Millionen Bomben, 400.000 Tonnen Napalm wurden verbrannt und ca. 80.000 Liter Entlaubungsmittel verspielt. Dabei wurde an Dioxin in Vietnam 170 Kilogramm freigesetzt, während es in Italien 1,5 Kilogramm waren.
Bei Agent Orange handelt es sich um eine Mischung zweier in der Landwirtschaft eingesetzter Herbizide. Bei der Herstellung des einen Bestandteils entsteht als Nebenprodukt das TCDD. Dioxine wirken phytotoxisch, das heißt, sie schädigen das Kind im Mutterleib, das ungeborene Kind im Mutterleib. Außerdem sind sie unglaublich persistent, das heißt, ihre Wirkung hält über lange, lange Zeit an, sie bauen sich nur sehr langsam ab. Bei Menschen ist das so, Dioxin dringt ins Fettgewebe ein und vergiftet den Körper auf viele Jahre. Es verteilt sich über die Blutbahnen in den Organen und schädigt sie dauerhaft. Dioxin schwächt das Immunsystem, indem es die Helferzellen im Blutfeld und Blut abtötet und die Folge sind Leukämie, Gelbsucht, Chloracne, chronischer Durchfall, Nierenversagen, Nervenkrankheiten. Aber Dioxin schädigt nicht nur die Menschen, die unmittelbar mit ihnen in Berührung gekommen sind, sondern verursacht auch Erbschäden und Missbildungen bei den folgenden Generationen. Und in Vietnam kann man inzwischen die dritte oder auch vierte Generation von Kindern erleben, die praktisch an den Langzeitfolgen des Herbizideinsatzes leiden.
Es ist aus Menschen, aus Fleisch und Blut, ja, es ist echt. Foto, nicht, dass man mit Photoshop bearbeitet wurde. Ne? Also es ist alles echt. Also man muss einfach glauben. Ja, die Menschen sind da, stehen da, sitzen da, liegen da. Ja, aus Fleisch, Blut, alles. Ja.
Sie wissen ja wahrscheinlich, dass der Hersteller Monsanto oder einer der Hersteller auch mit Agrargentechnik viel zu tun hat. Hat denn der Konzern Monsanto in Vietnam Wirtschaftsbeziehungen?
Also so viel ich weiß, nee, zurzeit noch nicht. Diese Firma haben an die ehemalige amerikanische Soldaten bezahlt, das weiß ich, außer dieser Gift, dieser Orange, ja, also die wissen, ich weiß das, die haben bezahlt, aber nicht für die Vietnamesen, ganz normale Menschen, so wie ich früher, also so wie ich früher, ich war ganz normal jung, ja, ganz normal Junge, ganzen Tag spielen und zur Schule gehen, ich weiß gar nicht, was Kommunismus oder Vietcong oder sowas heißt. Ich habe keine Ahnung. Ich war ein Jung, kann man so sagen, ich war unschuldig. Ja? Die Amerikaner können doch irgendwo anders Kommunisten töten, bomben, was sie machen, was sie wollen. Interessiert mich nicht. Ich bin als normaler Bürger, ja, als normaler Mensch, ein Junge, wie jeder andere Junge auf dieser Welt, ist unschuldig. Ja?
Der Verein der Vietnamesen in Hannover und Umgebung hatte zu dieser Solidaritätsveranstaltung für Agent Orange Opfer eingeladen. Und gerade eben waren als Referentinnen des Vereins zu hören Eva Nguyen und Sibylle Leonard, sowie Karel Fung, der Mitarbeiter eines vietnamesischen Senders in den USA, KBCHN. Im Manuskript zu dem Referat standen 80 Millionen Liter verschiedenster Entlaubungsmittel, davon 44 Millionen Liter Agent Orange. Die Zahlen variieren im zweistelligen Millionenbereich, was unter anderem auch mit Geheimhaltung durch das Militär zu tun hat.
Es geht darum, dass viele unserer Landsleute dort, die glauben nicht an den Folgen der, dieser Orange oder wie das heißt. Und ich möchte dazu überzeugen, ich möchte die Bilder aufnehmen, ich möchte Interview machen, damit ich meine Landsleute dort, dass sie glauben soll, was da passiert ist, ist wahr. Und es ist wirklich die Bilder, die mich sehr, sehr tief, also wie einfach gesagt, weh getan. Also tut mir sehr weh, also wie die Kinder da leiden müssen und auch die Erwachsenen, die leben so hart wie Tier, hart wie Mensch. Und das tut mir auch sehr weh. Und ich möchte einfach sagen, die amerikanische Regierung, die soll endlich mal dazu stehen, was sie getan haben. Ja, und im Krieg, die müssen da einfach dazu geben, dass das ihre Schuld ist. Ja, und das, was sie getan haben, ist wahr. Ja, wir wollen nur die Wahrheit sagen, mehr nichts.
Haben Sie das selber eigentlich noch miterlebt oder haben Sie das von Ihren Eltern dann gehört?
Ich persönlich habe nur in meiner Erinnerung, wie die Flugzeuge über mich geflogen, aber nicht mit dieser Gift, weil ich lebe in der Nähe von einer Industriestadt, ja, im Norden. Und es ist nur circa 300-400 Meter entfernt.
Mit dem Zugeben ist das so eine Sache. Nicht nur die Firma Böhringer Ingelheim profitierte von Agent Orange. Durch die Herstellung der T-Säure als Bestandteil und durch Zulieferungen an Dow Chemical während des Vietnamkrieges. Ohne den damaligen Geschäftsführer und Mitinhaber der Firma, Dr. Richard von Weizsäcker, wäre diese Entscheidung kaum getroffen worden. Von Weizsäcker zeigte später Betroffenheit und wusste nichts Näheres zu sagen. Böhringer Ingelheim stritt die Beteiligung am Verbrechen des US-Militärs und der US-Regierung in Vietnam ab, unter anderem mit Begründungen wie dieser. Man habe das US-Militär nicht direkt beliefert. In seinem Spiegelartikel vom 5. August 1991, der 2012 immer noch im Netz steht, zitierte Autor Kurt Schnibben einen hausinternen Bericht des Hamburger Werkes von Böhringer Ingelheim. Zitat: Solange der Vietnamkrieg andauert, sind keine Absatzschwierigkeiten zu erwarten. Zitat Ende. In dem Artikel heißt es außerdem, die US-Luftwaffe habe vorgeschlagen, das tote Holz könne zu Holzkohle verarbeitet werden. Das Land sei zu einem Hektarpreis von $11 gründlich gesäubert worden. Aus finanziellen Gründen konnten die verseuchten vietnamesischen Böden bisher weder abgetragen noch versiegelt werden. Neben Dow Chemical profitierte ein weiteres Unternehmen von Agent Orange, Monsanto. Mit beiden Unternehmen sind Nachfolgefirmen der IG Farben verflochten. Bayer und BASF-Töchter sind, wie Monsanto auch, in der Agrargentechnik sehr präsent. Das Gestrüpp mit seiner Historie könnte Sendungen füllen. An dieser Stelle nur so viel. IG Farben profitierte von Zwangsarbeit in der Nazizeit, war Anteilseigner an der Degesch, die Zyklon B für die Gaskammern herstellte. Und die Verbindung schon zwischen der IG Farben und diesen US-Konzernen ist einer der vielen Punkte, der die Entnazifizierung Deutschlands nach 1945 und den zur Schau gestellten Antifaschismus doch deutlich in Frage stellt.
Die Folgen dieses von den USA über mehr als 10 Jahre durchgeführten Giftkrieges in Vietnam machen sich nicht nur in der Natur bemerkbar, sondern natürlich auch, wenn die Natur zerstört ist, im Menschen und in den nachfolgenden Generationen. In diesem Zusammenhang wurde auch der Begriff Ökozid geprägt, weil wenn man die Bäume vernichtet, fällt natürlich die Lebensgrundlage für die Tiere weg. Im Krieg wurden unter anderem hochexplosive Munition eingesetzt, Napalm, um die Bäume zu verbrennen, Minenfelder gelegt. Es geschah eine mechanische Zerstörung des Bodens und es wurden die Herbizide eingesetzt. Die Schäden dieses Einsatzes, besonders der Herbizide, sind folgende. Zum Beispiel wurde der Boden sofort und dauerhaft zerstört. Sofort heißt, dass sie sofort die Bäume und Pflanzen die Blätter verloren haben. Dauerhaft dadurch, dass auf diesen Gebieten nichts mehr angepflanzt werden kann. Weil sonst wieder erstens wächst nichts und zweitens kommen, wenn man Gemüse oder sowas anpflanzt, gelangen die dioxinhaltigen Stoffe in die Nahrung und die Menschen werden davon betroffen. Außerdem wurden die Bewässerungssysteme zerstört. Dadurch kommt es vermehrt auch zu Überschwemmungen, weil das Wasser gelagert werden kann und in die richtigen Kanäle geleitet werden kann. Und das Klima verändert sich. Durch die Entlaubung kommt es auch, oder kam es auch vermehrt zur Bodenerosion. Das heißt, der Boden wird bei den äußerst heftigen Regenfällen nicht mehr festgehalten durch die Wurzeln der Pflanzen, sondern wird abgetragen. Wissenschaftler haben festgestellt, dass es unter normalen Bedingungen mehr als 600 Jahre dauern würde, um den Baumbestand so herzurichten, wie in der Zeit vor dem Krieg war. Man könnte sich nun fragen, wie es dazu kam, dass die USA sich so eingebracht haben in diesen Krieg in Vietnam, oder vielmehr, dass es zu dieser Ausweitung kam. Wie Sie vielleicht wissen, war Vietnam einer wechselvollen Geschichte unterzogen durch Besetzungen aus den Nachbarstaaten, zum Beispiel Japan oder China. Und außerdem war es natürlich eine französische Kolonie lange Zeit. Die Franzosen wurden 1954 in Dien Bien geschlagen. Ist wirklich vernichtend geschlagen. Das war am Vorabend der Indochina-Konferenz in Genf. Auf dieser Indochina-Konferenz wurde beschlossen, Vietnam in zwei Teile zu trennen. Jedoch sollten bereits zwei Jahre später allgemeine, freie und geheime Wahlen stattfinden. Ich weiß nicht, ob Sie von der Domino-Theorie gehört haben. Die USA war der Meinung, wenn Vietnam kommunistisch wird, dann werden auch alle umliegenden Länder der Reihe nach kommunistisch. 1961 unterzeichnete Präsident Kennedy ein Programm mit dieser Entlaubung. Kennedy wurde bemerkt, der hier in Deutschland ganz hoch geachtet war.
Wir verlassen Vietnam, bleiben aber bei Monsanto. Viel Anlass zur Hoffnung gibt die Zusammenstellung der Regierung Obama in diesem Punkt nicht. Auch der Biotechnologe Roger Beechey wurde laut Bericht des St. Louis Business Journal vom September 2009 direkt vom US-Präsidenten Barack Obama ins Boot geholt und er arbeitet für Monsanto. Er sollte, obwohl er selbst nicht mal Landwirt ist, Direktor einer neuen Landwirtschaftsbehörde sein und zu seiner Ernennung sagte er, er wolle die besten Wissenschaftler heranziehen, um die Probleme der Welt zu lösen. Roger Beechey hatte zum Beispiel für Monsanto genveränderte Tomaten entwickelt. Wer sich mit Erhaltungszucht alter und auch sogenannter samenfester Sorten befasst, kommt sehr schnell dahin, das Revolutionäre der Genveränderung zu bezweifeln. Zum Entwickeln bestimmter Eigenschaften gehört beispielsweise Anpassung an Standorte. Genmanipulierte Sorten sollen jedoch jährlich neu ausgesät werden, damit Patentgebühren an Konzerne wie Monsanto, aber auch Syngenta, Pioneer Hybrid, Bayer Crop Science oder auch den deutschen Monsanto-Partner KWS Saat AG zufließen. Gegen Schädlinge und Bodenerosionen durch Monokulturen helfen Mischkulturen und Fruchtwechsel, eine Anbaupraxis kleinbäuerlicher Landwirtschaft. Im Dokumentarfilm Raising Resistance von Bettina Borgfeld und David Bennett wurde Roger Beechey interviewt und die Sojaisierung Paraguays dokumentiert. Was für Probleme die Kleinbauern und Bäuerinnen haben, zeigt diese Szene hier.
Hacia un sector donde están los grandes ojeros, los grandes productores, los grandes latifundistas, los grandes terratenientes, a un mi caraípo va a ser cuidado al lado un mermego y equivale la balanza a la mitad.
Die Waage neigt sich immer zu den Großgrundbesitzern, zu den Sojaproduzenten, sagt dieser Mann auf einer Demonstration. Und es wird später noch zu sehen sein, wie diese Demonstration endet. Wenn das nächste Sojafeld nur ein paar Meter weit weg ist, ist eine Einkreuzung der genmanipulierten Pflanzen und damit Gefahr juristischer Konsequenzen wegen vermeintlicher Patentrechtsverletzungen so gut wie sicher. Und nur genmanipulierte Pflanzen wie Monsantos Roundup Ready Soja sind resistent gegen den Wirkstoff Glyphosat des Totalherbizids Roundup. Es ist eine der ersten Filmszenen von Raising Resistance, die einen Punkt zeigen, an dem die Campesinas und Campesinos beschlossen, sich zu wehren. Roundup wurde bei starkem Wind gesprüht. Und die Nutzpflanzen der Kleinbauern und Bäuerinnen sind gegen Glyphosat nicht resistent.
Soy is not perfect and it needs some help. For example, it is quite susceptible to being choked by weeds. Weeds suck up the nutrients and they take the moisture out of the soil, and the crop gets less moisture. So, and there are some herbicides that kill 99% of all the plants. Now that would seem like a bad thing, but for a farmer, it's a good thing. It means that he needs only to spray one kind of chemical to kill all the weeds.
Die Situation in Paraguay wird für die Campesinos und Campesinas nicht besser, eher im Gegenteil. Das war eben nochmal Roger Beachy, Mitarbeiter der Regierung Obama im Bereich Landwirtschaft, im Interview mit den Regisseuren von Raising Resistance. Und was er sagte, war, mit Verlaub gesagt, sehr grenzwertig. Gestatten Sie mir an dieser Stelle den Ausflug zum Kommentar. Soja sei nicht perfekt und bräuchte deshalb Hilfe, so der Monsanto-Verbündete und Biotechnologe Roger Beachy. Was aber ist eine perfekte Sojapflanze und was ist in dem Fall Hilfe, wenn Aspekte wie Bodenfruchtbarkeit, Klima, landwirtschaftliches Handwerk hier in diesen Aussagen völlig fehlen, obwohl sie Einfluss auf Ertrag haben? Soja sei anfällig dafür, von Unkraut geradezu geschluckt zu werden, sagte Beachy. Doch es gibt unter anderem die Mischkulturen mit Pflanzennachbarschaften, die genauso etwas verhindern können. Auf kleinen Flächen kann, das muss zugegeben werden, eher mal mit der Hacke oder per Hand gefräßiges Unkraut beseitigt werden, als im großflächigen Anbau. Im Film mussten jedoch selbst Sojaproduzenten einräumen, dass die Natur auch glyphosatresistente Unkräuter kennt. Weiter im Text. Unkräuter würden dem Boden Nährstoffe und Feuchtigkeit entziehen, aber genau das tun Nutzpflanzen natürlich auch. Und in Monokulturen sind es immer dieselben Nährstoffe, die entzogen werden. Gibt es keine biologische Düngung, die zur Bildung fruchtbaren Bodens beiträgt, fehlen dem Boden Nährstoffe. Und vorhin im Beitrag zum hochgiftigen Entlaubungsmittel Agent Orange, das im Vietnamkrieg eingesetzt wurde, wurde die Bodenerosion schon erwähnt. Anders als die verseuchten vietnamesischen Böden, gelten die Böden in Paraguay noch als fruchtbar. Und hier kann gegen Bodenerosion wieder die Mischkultur mit tiefer wurzelnden Pflanzen angewendet werden. Schließlich sagte Herr Beachy noch, ein Bauer bräuchte nur noch eine Chemikalie gegen alle Unkräuter einzusetzen. Wie Bodenlebewesen und die für Bestäubung so wesentlichen Bienen die Vergiftung überleben sollen, sagte dieser Mitarbeiter einer US-Landwirtschaftsbehörde nicht. Nach Monsanto, einem der Hersteller von Agent Orange, wurde der Erlass 81 benannt. Ein Patentschutzgesetz für den durch den Krieg gegen Terror besetzten Irak. Lex Monsanto. Mexiko steht laut der jungen Welt dicht vor der Einführung eines solchen Gesetzes. Zig Millionen Hektar Soja, Mais, Baumwolle und Kartoffeln in den USA und in Südamerika würden Monsanto-Patente tragen, so Zeit Online 2. Juli 1998. Mit dem Stichwort Irak kommen wir zurück zur Sicherheitskonferenz 2004, auf der frühere, ehemals grüne Außenminister Joschka Fischer die anfangs zitierte Rede gehalten hatte. Merkur Online schrieb 2011 zur Sicherheitskonferenz, dass Gastgeber Wolfgang Ischinger Computerkriege als neues Schlachtfeld bezeichnet habe und, Zitat, 350 Entscheider aus Weltpolitik und Wirtschaft kommen ins Luxushotel Bayerischer Hof, um über internationale Konflikte zu debattieren. In der Regel fällt beim Stichwort Sicherheit immer das Wort Terrorismus. Markus Plate schrieb am 25. Juni 2012 auf dem Nachrichtenportal Lateinamerika npla.de zu heftigen Kämpfen in Paraguay zwischen Bauern und Polizei, Kleinbauern, die sich wehren, werden als Terroristen bezeichnet. Die Gewerkschaft der Polizei, wieder zurück in Deutschland, hatte 2004 auf ihrer Website gdp.de im Zusammenhang mit der Münchner Sicherheitskonferenz sowie über Terrorismus und Kriminalitätsbekämpfung allgemein geschrieben, wir brauchen kein deutsches FBI und keine Heimatschutzbehörde. Und Überwachungstechnik ersetze kein Personal. Zum Schluss dieser Sendung war ursprünglich ein Einblick in das Friedensbiwak des Friedensbüros Hannover geplant, aber vor allem Monsanto hat den Rahmen gesprengt. Bei einer Veranstaltung kurz vor der Demonstration gegen das Sommerbiwak der 1. Panzerdivision sprach Niels Dubrow über deutsche Rüstungsgeschäfte. Besonders Vertreter oder Aktionäre des Konzerns Rheinmetall würden sich sehr offen in dem Sinne äußern, dass Krieg schlicht und einfach ein Geschäft ist. Und Geschäft bedeutet schließlich, größer zu werden und nicht kleiner.